Gut. Also diese Pflanze ist so eine typische Oma-Pflanze. Eure Oma, die hat die bestimmt auf dem Fensterbrett gehabt. Das ist ein Ananasgewächs. Guzmania heißt die Gattung. Das ist eine Epiphyte. Nun wisst ihr wahrscheinlich nicht, was Epiphyten sind. Stellt euch vor, ihr seid im Urwald, im Amazonas und ihr seid unten am Boden. Dann werdet ihr sehen, wie dunkel das ist. Und für Pflanzen ist das ein Riesenproblem, weil ihr wisst, das habt ihr im Biologieunterricht gelesen, dass die Pflanzen sich mit Licht ernähren. Durch Photosynthese. Ja? Und deswegen hat sich in der Evolution eine eigene Pflanzengruppe herausgebildet, die aus vielen unterschiedlichen Verwandtschaftsverhältnissen stammen. Und eine dieser Pflanzengruppen sind die Bromelien. Die kennt ihr nämlich auch, Bromelien, das sind nämlich die Ananasgewächse. Also Ananas ist eine Bromelie, die am Boden wächst, aber diese wächst bis in 60 Meter Höhe auf den Ästen der Bäume. Und damit ist die Pflanze halt sehr nah am Licht. Für die Pflanze ist das ganz toll, so viel Licht zu ernten, aber die hat auch dann andere Schwierigkeiten. Zum Beispiel kommt sie mit ihren Wurzeln nicht bis in den Boden rein. Und die Pflanze braucht natürlich auch Wasser. Und wie macht die das? Wie lebt die da oben in den Urwaldriesen oben auf den obersten Ästen? Also, die kann sich mit ihren Wurzeln, die sie tatsächlich auch hat, festhalten an den Ästen, aber sie kann mit den Wurzeln kein Wasser saugen. Also wenn es mal regnet im Urwald, dann sammelt sich hier in den Blattgründen, das könnt ihr hier sehen, da sammelt sich das Wasser. Ich habe es nun gestern mal hier künstlich regnen lassen, indem ich mit meiner Teetasse hier Wasser reingekippt habe. Und in diesen Tümpeln, da sind kleine Härchen drin, die können wir uns vielleicht nachher unter dem Mikroskop auch noch anschauen, mit denen die Pflanze aus diesen kleinen Zisternen, nennen wir das, oder Phytothelmen, das sind also diese kleinen Aquarien, die hier entstehen, die kleinen Pools, daraus Wasser ziehen. Das ist die ursprüngliche Idee. Nun haben sich alle möglichen Tiere, die im Urwald vorkommen, zum Beispiel Insekten, Mücken und sowas, die haben sich darauf spezialisiert, diese kleinen Wasserflächen zu nutzen für ihre Fortpflanzung. Also die Mücken legen ihre Eier da rein, ja, und es bilden sich auch ziemlich schnell ganze Lebensgemeinschaften aus Einzellern, Würmern, kleinen Mini-Krebschen. Und später kommen auch noch andere Tiere zu dieser Pflanze hinzu, zum Beispiel Ameisen. Ameisen sind im Urwald wahnsinnig häufig und viele dieser Ameisen haben sich auf spezielle Bromelien spezialisiert. Die bilden dort Kammern in den Bromelien, wo sie leben. Diese Kammern sind auch verbunden durch Kanäle. Und die Ameisen, die verteidigen ihre Bromelie. Nicht? Also die können ja Ameisensäure spritzen, wenn irgendein in Anführungsstrichen Feind kommt, ja, der zum Beispiel die Bromelie fressen wollte. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber die Ameisen passen auf ihre Heimat. Ja? Das ist eine typische Symbiose. Die Pflanze hat was davon und die Ameisen haben auch was davon, weil die Pflanze ihnen ja eine Heimat bietet. Es gibt auch größere Tiere, wie zum Beispiel Frösche, die giftigen Pfeilgiftfrösche, die kennt ihr vielleicht aus dem Urwald, die klettern halt die Bäume hoch. Dendrobates heißt die Gattung, das sind die Baumkletterer, also das sind Frösche, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, auf Bäumen rumzuklettern. Ziemlich kleine Frösche. Die gehen halt auch an diese Pflanzen heran und legen ihre Larven dort rein, die tragen sie auf dem Rücken hier hoch und alle paar Tage kommt das Weibchen dann und schaut nach den Larven, nach den Kaulquappen, die dann da entstehen, in diesen Blattspreiten und diese Kaulquappen werden gefüttert. Wie füttert nun das Froschweibchen die Kaulquappen? Mit unbefruchteten Eiern, die sie da reinlegt. Und dann können die Kaulquappen Eier von ihrem Muttertier fressen und so überleben. Eine Frage, ja.
Ja, wir haben Fragen vorbereitet, deshalb...
Ja, okay, ja.
Haben Sie der Pflanze einen persönlichen Namen gegeben, also von Ihnen, die Sie sich ausgedacht haben, oder nennen Sie jetzt die Pflanze halt so Ihren halt ursprünglichen Namen?
Nee, ich habe da keinen Namen für die. Ich habe die auch noch gar nicht so lange, die habe ich erst seit gestern. Wir sind noch gar nicht richtig angefreundet. Ja?
Die heißt jetzt
Hildegard. Ja,
Hildegard,
okay, Hildegard finde ich das gut, ne? Ja.
Gab es dann einen bestimmten Grund, warum Sie sich genau die Pflanze ausgesucht haben?
Genau. Das gibt einen Grund, weil ihr seid hier an der Sammlung der Krebstiere. Und es gibt einen Krebs, nämlich diese Krabbe, die ähnlich wie dieser Frosch diese kleinen Wasserflächen nutzt für ihre Nachkommen. Diese Frösche leben normalerweise, diese Krebse leben normalerweise im Meer und da legen sie halt ihre Eier ins Meer rein und dann entstehen da Larven und aus den Larven entstehen später die Krebse wieder. Und hier ist es auch so, die Krebse klettern die Bäume hoch, legen ihre Larven hier rein oder die Eier hier rein. Dann geben sie noch Schneckenschalen dazu, weil das Wasser ist immer ein bisschen säuerlich und die Krebse sind so schlau, dass durch das Eintragen von den Schneckenschalen wird das Wasser gepuffert und ist nicht mehr sauer. Das ist wichtig für diese Krebse, weil die ja auch Kalk in ihrem Panzer haben. Wenn das zu sauer ist, bilden die keinen ordentlichen Panzer aus.
Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, denken Sie Ihrer Pflanze, geht es gut oder denken Sie, dass es sie gut behandeln, sage ich jetzt mal?
Ja, also langfristig kann man das sehen. Jetzt kommt die natürlich direkt aus dem Blumenladen. Ja. Langfristig kann man das sehen, ob eine Pflanze sich wohlfühlt. Nämlich einfach an der Farbe der Blätter. Wenn die so gelb werden, dann fehlen denen irgendwelche Nährstoffe. Wenn man die nicht ordentlich gießt, dann vertrocknen die natürlich. Auch wenn man hier unten die Erde gießt, ist für die Pflanze völlig uninteressant. Man muss das Wasser halt da rein geben. Also man muss ein bisschen was über die Pflanze auch wissen. Ja.
Möchten Sie weitere Pflanzen oder haben Sie schon welche zu Hause?
Ja, ich habe sehr viele Pflanzen, aber alle im Garten. Wir haben zu Hause überhaupt gar keine Pflanzen auf den Fensterbrettern stehen. Wir ziehen auch viele Gemüse und wir leben den ganzen Sommer aus unserem Garten. Nicht? Aber auf Fensterbrettern haben wir nichts stehen.
Dann, ich glaube, wir haben noch nicht das, wie viel Ihre Pflanze eigentlich gekostet hat.
Die Pflanze hat 6,99 Euro gekostet.
Auf welchem Laden?
Blume 2000. Ja.
Ich glaube, das war's mit dem Fall, oder? Ich glaube, wir haben alles.
Ja. Ja, ich denke schon.
Dann.
Aber darf ich dann kurz noch anfangen? Das heißt, für heute haben Sie sich die Pflanze ausgesucht, weil sie eigentlich was mit Ihrer Arbeit zu tun hat.
Genau. Ja. Nicht? Also nicht, weil ich die besonders schön finde. Ich finde die sogar besonders hässlich. Es ist halt so eine richtige Spießerpflanze. Ja,
was finden also Sie denn zum Beispiel schöne Pflanzen?
Also es gibt aus dieser Gruppe sehr, sehr schöne Pflanzen, aus den Bromelien, nämlich solche, ja, die sehen aus wie Haare, die aus der Luft über ihre ganze Oberfläche Wasser aufnehmen. Nicht? Die heißen Tillandsien und die finde ich richtig schön. Also Tillandsien würde ich tatsächlich auch zu Hause halten. Finde ich wunderbar.
Dann haben Sie im Endeffekt die gekauft.
Nur für euch. Schlechtes Opfer.
Aber die jetzt nicht wegschmeißen.
Nee, das mache ich auch nicht. Ich verschenke die dann nachher an meine technische Assistentin, an Antje. Die hat nämlich schon ein paar Pflanzen. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich von Antje einfach eine ausleihe. Aber dann habe ich halt nicht die Geschichte, die ich erzählen kann über diesen kleinen Krebs. Und so, da, ich habe gar kein Verhältnis zu Antjes Pflanzen, aber zu dieser habe ich in gewisser Hinsicht ein Verhältnis, nicht? Durch diesen kleinen Krebs.
Also kamen Sie nur auf die Idee, diese Pflanze zu kaufen, weil die mit Ihrer Arbeit was zu tun hat?
Ganz genau. Nur deswegen.
Finden Sie die Atmosphäre dann hier, wenn Sie hier arbeiten oder irgendwas zeichnen, dann besser, dadurch, dass Sie halt ein Lebewesen neben Ihnen stehen haben? Oder ist es dann das Gleiche wie davor, ohne Pflanze?
Also ich glaube, das ist für mich genau das Gleiche. Weil ich bin ja auch auf meine Arbeit immer sehr konzentriert und ich kriege eigentlich gar nicht so viel mit, wenn ich arbeite. Also höchstens, wenn mal jemand reinkommt und mir über die Schulter guckt. Aber sonst bin ich sehr häufig so in so einem Flow und dann arbeite ich ziemlich konzentriert. Das liegt daran, weil meine Arbeit unheimlich schön ist. Ich habe eine wirklich ganz tolle Arbeit, macht mir auch viel Spaß und ich leide eben auch nicht unter meiner Arbeit, wie viele andere Menschen traurigerweise unter ihrer Arbeit leiden. Ja? Aber ich habe hier ein richtiges Geschenk von einer Arbeit. Ich kann mich diesen schönen Tieren widmen. Ich kann auch überall in der Weltgeschichte rumreisen und die sammeln. Ja? Ich war zum Beispiel in der Antarktis gewesen und habe Tiere gesammelt. Oder in der Karibik oder in Australien, in Neuseeland bin ich gewesen. Ich bin auch in anderen Ländern gewesen, um das, was ich gut kann, nämlich diese Zeichnung zu machen, dort den Studierenden zu zeigen.
Und wie lange arbeiten Sie schon hier?
25 Jahre.
Das ist so. Ja. Immer in derselben Abteilung?
Immer in dieser Abteilung. Bin halt hier Abteilungsleiter geworden, als ich hierher gekommen bin, für diese Sammlung. Ich bin ein Kurator oder Kustos, so nennt sich diese Bezeichnung. Und bin hier total glücklich. Also es war ein richtiger Glücksfall, dass ich diese Stelle bekommen habe. Wenn ich sie nicht bekommen hätte, wäre ich aus der Biologie hätte ich mich verabschiedet. Dann wäre ich jetzt irgendwie was anderes. Hätte ich eine andere Ausbildung vielleicht nochmal gemacht.
Eine Frage, haben Sie das aus Interesse gemacht, weil Sie das schon bevor Sie hier angefangen haben zu arbeiten, haben Sie das aus Interesse irgendwie so, also haben Sie dafür Interesse entwickelt?
Dass ja, absolut. Das muss man auch, weil wenn man diesen Weg geht ins Studium, das Studium ist ja relativ lange, also bis zur Vollendung der Doktorarbeit sind es 8 Jahre, wenn man schnell studiert. Wenn man langsam studiert, ist es auch noch mehr. Also in 8 Jahre seiner besten Jahre investiert man dann in dieses Studium. Und die Chancen, eine Stelle zu bekommen, sind nicht besonders hoch. Also viele von meinen Kommilitonen, mit denen ich studiert habe, die sind schon gar keine Biologen. Sind nicht mal Biologinnen und Biologen geworden, sondern einer hat eine Firma gemacht für Holzfußböden und ein anderer, der macht Bio-Kläranlagen und lebt da auch gut von. Ja? Aber wenn man so lange studiert, dann möchte man das, was man in diesen ganzen Jahren gelernt hat, auch anwenden. Und ich habe halt das Glück, dass ich das kann. Das ist aber wirklich wie so ein Lottogewinn. Das, ja.